Lasst uns das tun, was wir am besten tun können. Lasst uns einfach erst mal beten. Vater, ich möchte dir Dank sagen für diese wunderbare Gemeinde hier. Ich möchte dir Dank sagen, Vater, für die Leitung dieser Gemeinde, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, Vater, und für die Kraft, die du hier freigesetzt hast. Vater, für das Wirken, das du durch jeden Einzelnen hier in dieser Gemeinde freigesetzt hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass sie erst den Vorgeschmack dessen haben, geschmeckt haben von dem, was du mit ihnen noch tun willst, Herr. Dass sie erst mal ansatzweise nur erkennen konnten, was du eigentlich vorbereitet hast für sie in dieser Gemeinde, als Dienst in dieser Stadt, als Dienst in der Nation und in den Nationen. Vater, komm mit deinem Geist und setz neu frei die Kraft des Überwindens und die Kraft des Glaubens, die uns fähig macht, in Zuversicht zu wandeln, in dem, was du uns heißt, zu gehen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Halleluja. Lasst uns Jesus noch einen Applaus geben und denen geht's hier. Es ist weder Eckhard noch ich noch Iris diejenigen, die hier irgendwo wichtig sind. Es ist einfach, dass Jesus wichtig ist. Und ich fand das Lied hier eben so gut. This is how I fight the battle. War das richtig? Das ist so kraftvoll zu singen. Das ist die Art und Weise, wie ich den Kampf mache. Und das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns zusammen Kämpfe fightet. Ich bin 59 Jahre alt, ich bin Witwe, ich habe 2 Kinder. Mit 29 eine Tochter, einen Sohn mit 20 und Gott sei Dank ein Enkelkind mit fast 2 mittlerweile. Und ich bin Leiter der Weinberggemeinde in Amberg. Das ist der Stand, den ich heute habe. 25 Jahre zurück, das ist genau am 19. März 1993, habe ich das erste Mal den Olli Rainer Evers getroffen. Allerdings unter der Brücke in Frankfurt. Und die Geschichte startete am 1. März 1959, als ich geboren wurde im Frauengefängnis zu Eichach. Ich habe keine Ahnung von meinem leiblichen Vater. Meine Mutter hat mich direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Und ich war fast 4 Jahre in einem Waisenhaus, bis ich dann Adoptiveltern fand. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Aschaffenburg. Und hatte eigentlich, wenn man so mit normalen Augen auf die ganze Situation schaut, eine recht vernünftige Kindheit. Meine Eltern waren selbstständig, mir hat es an nichts gemangelt, materiell gesehen. Innerlich hat es ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe recht früh angefangen zu trinken. Ich will die Seite von der Geschichte recht kurz machen. Weil wer redet schon gern von dem, was eh tot ist? Amen. Das ist eigentlich nur ein bisschen so zum Warm-up. Ja, ich habe recht früh angefangen zu trinken. Ich habe trotzdem, ich habe einen Beruf gelernt. Ich bin Großhandelskaufmann. Ich habe recht gut eigentlich meinen Beruf durchgesetzt. Ich war mit 25 jüngster Filialleiter einer aus Nürnberg großen Möbelkette zur damaligen Zeit. Ja, und mir ging es eigentlich so ganz gut. Ich hatte ein gesichertes, gutes Einkommen. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Geld. Also habe ich es verzockt und versoffen. Ja, und habe irgendwie gesucht, irgendwo den Sinn des Lebens irgendwo zu ertränken, scheinbar. Scheinbar wollte ich in die Tiefe des Meeres abtauchen. Auf jeden Fall war ich mit 30 eigentlich fix und fertig. Ich hatte die erste Scheidung hinter mir. Ich habe immer mehr getrunken und ich habe sehr viel gezockt. Ich war oft zum Zocken in Frankfurt. Und irgendwann war ich auch nach so einer Nacht durchgezockt, in Frankfurt am Bahnhof gestanden. Den Anzug sehe ich heute noch. Anzug, damals waren Seitenhemden und Seitenkrawatten modern. Und dann stand ich da und habe mal auf meinen Zug gewartet und habe gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle am Buckel lecken, ich mag nimmer. Ich steige aus. Und zu der Zeit gab es in Frankfurt am Bahnhof eine sogenannte B-Ebene. Olli hat da unten evangelisiert, das habe ich alles im Nachhinein erfahren. Und war dann da unten in dieser B-Ebene bei den ganzen Junkies, Alkoholikern, Obdachlosen, Pennern allgemein genannt. Ich mag den Ausdruck überhaupt nicht, ja. Aber da bin ich gelandet, da wollte ich sein, mein Konto leergeräumt und habe angefangen, 3,5 Jahre da unten zu leben. Aus dem Nichts heraus. Meine Eltern haben nicht gewusst, wo ich bin. Irgendwann haben sie es rausgekriegt. Die Polizei hat dann gesagt, wir können nichts tun, er stellt nichts an, er ist alt genug, er hat sich selber entschieden, da zu sein. Gut, meine Eltern haben es toleriert. Was wollten sie sonst machen? Nach 3,5 Jahren im Januar 1993 war ich unter dieser Brücke gesessen und habe gedacht, wenn du so weitermachst, gibst du dir genau noch 4 Jahre zum Leben. Ich habe getrunken, das ist unvorstellbar. Die Mengen, die in den Körper hineingehen, ist unvorstellbar. Hoffnungslos, wirklich. Ich war wirklich nur noch jemand, der eigentlich lebendig tot war und nur noch darauf gewartet hat, wirklich zu sterben. Und genau an dem Punkt habe ich gesagt, ich möchte eigentlich so nicht weitermachen. Ich habe eine Tochter. Und da kam der Punkt in mir hoch, wo ich gesagt habe, ich habe eine Tochter, die hat ein Anrecht, ihren Vater zu kennen, solange wenn ich schon keinen habe. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas tun. Und habe meinen Vater angerufen, habe zu ihm gesagt, sei so gut und besorg mir einen Therapieplatz. Dem ist erstmal der Hörer aus der Hand gefallen, weil er circa 12 Jahre versucht hat, mich davon zu überzeugen, dass ich eine Therapie bräuchte. Und ich ihn davon überzeugt hat, dass ich kein Alkoholiker bin. Meine Güte, wer ist doch kein Alkoholiker, wenn man 3 Flaschen Schnaps am Tag trinkt? Und eine Kiste Bier. Ist doch kein Alkoholismus. Das sind die Realitäten, die dahinter stecken. Und zu dieser Zeit gab es in Sachsenhausen einen Arzt. Und dieser Arzt hat ehrenamtlich einen Kaffee eröffnet gehabt für Obdachlose, in denen er seine ärztliche Dienste angeboten hat. Und wenn du auf der Straße lebst, hast du ständig irgendwo offene Wunden, die eitern und sonstiges. Und bei diesem Arzt war ich. Und dieser Arzt hat mir dann immer wieder versucht, was von Jesus zu erzählen. Und irgendwann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, Klaus, du machst einen fantastischen Job, ehrlich. Aber lass mir doch bitte schon mal meine Ruhe mit deinem Jesus. Was soll ich denn mit dem? Das hat er dann irgendwo akzeptiert. Und ich bin dann also irgendwann, nachdem ich den Entschluss gefasst habe, dass ich da unten raus will, zu ihm gekommen und habe gesagt, Klaus, ich habe mir entschlossen, ich gehe auf Therapie. Und er dann, Halleluja! Damals habe ich mir gedacht, haben die Christen sonst nichts drauf, aber egal. Ja, er hat sich auf jeden Fall gefreut, das war auch gut. So, und 2 Tage später komme ich wieder dahin. Und da sagt er, pass mal auf, du willst ja immer noch raus. Das war ja immer so das Wankelmütige bei Suchtkranken, mal wollen sie nicht. Ja, und ich sage, ja, ich will immer noch. Sagt er, du, da draußen sitzt einer. Der kann dir vielleicht helfen. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, dass Olli und Klaus die Dinge dieses Kaffee eigentlich zusammengegründet hatten. So, da saß dann Olli draußen. Und wer Olli wirklich kannte, der weiß, wenn der an einem Tisch sitzt, da saß eine Person am Tisch. Da hast du nicht gucken müssen, ob da jemand sitzt und wo der sitzt. Du hast ihn gesehen. Du hast ihn optisch wahrgenommen. Und ich gucke ihn so an, er guckt mich an. Und das Einzige, was er zu mir sagte, du willst raus? Ich sage, ja. Morgen früh, 11.30 Uhr oder 10.30 Uhr, Südseite Bahnhof, kannst du einsteigen. Wir fahren zum Haschhof in die Oberpfalz und dann helfe ich dir. Ihr wisst, wenn du obdachlos bist, hast du Vertrauen zu jedem. Absolut, hast du überhaupt kein Problem mit Vertrauen. Okay. Ich hatte aber jetzt nicht Haschhof verstanden, ich habe Haschhof verstanden. Ich denke, warum soll ich trinken auf ein Kiffen anfangen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, zumal ich das ausprobiert hatte und jedes Mal hat mich in die Ecke gebeamt. Ja, mit 3 Promille soll man nicht kiffen, da haut's dich weg. Okay, nach längerem Nachfragen bin ich dann dahinter gekommen, dass das Ding Harschhof heißt und denn er hier von Amberg in der Oberpfalz ist. Dann saß ich dann abends mit meinem Kollegen unter der Brücke, mit dem ich 3 Jahre unter der Brücke mein Leben mehr oder weniger gefristet habe. Und wir haben dann diskutiert, ob ich gehe oder nicht gehe. Und er sagt zu mir, geh doch bitte nach Göppingen oder nach Göttingen, ist jetzt egal. Da war er. Sagt, Mensch, da ist es so toll, du hast ein Schwimmbad, Tischtennis, Pool, Billard, alles da. Dann sage ich, Eugen, das ist alles gut, was du mir da erzählst. Du warst 6 Wochen dort. Du bist nach 6 Wochen zurückgekommen. Du hast 2 Stunden gebraucht, hast den Stand von vorher gehabt. Da brauche ich nicht gehen. Das ist nicht die Absicht, warum ich gehen will. Und dann habe ich mich morgens um 3 Uhr entschieden und habe gesagt, ich gehe. Dann bin ich losgetigert am nächsten Morgen. Und jetzt geht's in die. Und dann sind wir dann mit dem Bus eingestiegen. Und das hieß damals, Olli war da auf dem Trip und hat gesagt, das sind 90 tolle Tage. Der ist tatsächlich durch die Großstädte gefahren und hat die Leute direkt aus der Szene geholt und hat sie direkt mit zum Marsch aufgenommen. Toller Einsatz damals, muss man ganz ehrlich sagen, was der Mann in der Richtung geleistet hat. kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie viele Menschen durch ihn eigentlich frei geworden sind. Ja, so, dann hat er mich dahin gepackt und ich habe angefangen, kalt zu entziehen. Na, wenn schon, denn schon. Ist bis zum heutigen Tag mein Motto. Ja, dann bin ich da hingekommen, ich habe 14 Tage lang gezittert. Und das Schöne ist, was verrückt ist es ja, wenn sie dir morgen oder mittags eine Suppe hinstellen und du sollst eine Suppe essen. Sie ist definitiv kalt geworden. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Nach 14 Tagen war ich durch den körperlichen Entzug durch. Und dann habe ich gesagt, und dann ging das dort los. Wir sind dort angekommen, Gott sei Dank im Dunkeln. Komm da an, komm in irgendeinen Raum rein. Ich denke, was bin ich denn da? Im Nachhinein habe ich dann gehört, dass das ein altes Gehöft war. Und dieser Raum, wo wir drin waren, war eigentlich früher der Kuhstall. Den Olli umgebaut hat als Entzugsstation, war das damals. Es war alles recht einfach, aber wenn du unter der Brücke rauskommst, wo du eigentlich ein Dach über dem Kopf hast, aber keine Fenster, da ist alles besser, was du bekommst. Also wir da rein, der Erste, der mir über den Weg läuft, sagt, hallo Bruder, darf ich für dich beten? Mein Gott, denke ich, was ist denn das hier? Olli hat ja keinen Ton gesagt, wo ich hinkomme. Ich wäre nicht mitgefahren. Okay. Nächsten Morgen mache ich dann die Tür auf, gucke da so raus, mache die Tür wieder zu und denke, nee, du hast Albträume, das kann nicht sein, da draußen zieht's aus. Du. Es war wirklich ein alter Bauernhof, aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, das Bad war toll, es war eine einzelne Gussbadewanne auf diesen alten Füßen, wer die noch kennt, mitten im Raum, ein kleines Handwaschbecken, eine Toilette, war die sanitäre Anlage der Reha-Arbeit. Aber besser wie unter der Brücke. Dann war ich da. Und dann haben die morgens Andacht gemacht. Und ich wollte von Gott eigentlich nichts wissen. Ich bin mit 13 aus der Kirche weggelaufen. Weil ich gesagt habe, das, was der Pfarrer da oben erzählt, hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich von Gott hören möchte. Und dann fängt der da an, von einem Jesus zu erzählen, der dich liebt. Von einem Jesus zu erzählen, der dir vergibt. Von einem Jesus zu erzählen, der dir dein Leben erneuert. Und ich denke, come on, was soll denn das jetzt alles? Ja, sag ich, komm, lass gut sein. Und dann hörst du dazu. Jeden Tag Andacht. Und hörst zu und nimmst dieses Wort auf und denkst, warte mal, wenn ich meine Situation mal so betrachte. Und dann habe ich mir die Arbeit gemacht und habe diese ganzen Zufälle mal zusammengerechnet, weil wir sind ja die natürlichen Menschen, rechnen ja so viel mit Zufall. Und dann habe ich diese ganzen Zufälle zusammengerechnet, da habe ich 13 Zufälle zusammenbekommen. Und da habe ich gesagt, das sind mir zu viele Zufälle. Und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, habe ich gesagt, Jesus, ich glaube, wir zwei müssen uns mal unterhalten. Ich hätte da die eine oder andere Frage an dich. Und vor allem möchte ich erleben, ob du auch wirklich lebendig bist. Ich möchte erleben, ob das, was der da mir erzählen will, was da in diesem Buch da drin steht, von dem sie alle sagen, das wäre so ein gutes Buch, das muss man unbedingt lesen. Ob das wirklich die Wahrheit ist, was da drin steht. Ob ich dem wirklich folgen kann, was da drin steht, weil verarscht bin ich in meinem Leben genug worden. Enttäuscht bin ich oft genug worden von Menschen. Und dann habe ich mir die Arbeit gemacht und habe mich hingesetzt, habe angefangen, da drin zu lesen. Dann habe ich mir die Arbeit gemacht und habe den Olli beobachtet, wie er Dinge tut. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir als Kinder Gottes ein lebendiges Beispiel dessen sind, was wir da drin lesen. Weil Jesus sagt, nicht umsonst seid Zeuge von mir. Zeugt von dem, was in euch drin ist. Zeigt den Menschen, dass das lebendig ist, was in euch drin ist, was ihr verkünden wollt, dass es nicht nur Wortphrasen sind, sondern dass es lebendig, dass es lebbar ist, was ich an Liebe für euch habe und was ich vorbereitet habe, was ich an Kraft der Veränderung für euch habe. Ja, weil wenn das nicht lebbar und nicht authentisch ist, was ich bei Menschen sehe, dass ich es greifen kann für mich und sagen, ich will das auch erleben. Mein Satz war früher immer, Gott, wenn es der Olli hinbringt, dann muss es für mich auch sein. In der Einfachheit damals, wie ich angefangen habe zu glauben, habe ich gesagt, hey, ich stelle mich auf das Wort. Ich glaube, dass das Wort die Wahrheit ist. Ich habe nach 4 Wochen mein Leben Jesus in die Hand gegeben. Das sind jetzt 25 Jahre her. Ich habe silberne Hochzeit mit Jesus dieses Jahr. Ja. Halleluja, und ich habe keinen einzigen Tag bereut. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht bereut, unter dieser Brücke herauszugehen, mit dem verrückten Chaoten in die Oberpfalz zu gehen und anzufangen in dieser Reha-Arbeit. Ich bin seit 25 Jahren in dieser Gemeinde und ich habe nicht einen einzigen Tag bereut, dort zu sein. Ich habe am Anfang, die ersten 3 Wochen, immer wieder gedacht, ich muss meinen Koffer nehmen, ich gehe wieder. Ja, das ist ein Verrückter, da mache ich nicht mit. Ja, und irgendwann habe ich mich hingesetzt und habe Olli angeguckt und habe für mich selber einen Dialog geführt und habe gesagt, der Typ hat zu mir gesagt, er hilft mir. Und heute weiß ich, dass ich mich damals mit Jesus unterhalten habe, in Olli. Und habe gesagt, ich vertraue dir. Das bisschen Vertrauen, was mir übrig geblieben ist in meinem Leben, dieses bisschen Vertrauen möchte ich komplett investieren in dich. Und ich bleibe und ich werde nicht mehr drüber nachdenken. Das war meine Entscheidung für mein Leben. Und ich habe nie mehr drüber nachgedacht, eine Tasche nur annähernd zu packen, um zu gehen. Amen. Das ist Gott in uns. Und jetzt, du denkst ja immer so schön, okay, nach 4 Wochen ist der Alkoholismus durch, du hast den körperlichen Entzug hinter dir, alles ist, jetzt ist alles gut. Und dann hast du auch noch Jesus gefunden, jetzt ist alles perfekt. Und dann kommt Gott und sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich nicht in dem Charakter stehen lassen möchte, in dem du im Moment drin bist. Ich möchte dich verändern. Ich möchte den Schmerz in dir wegnehmen. Ich möchte die Verletzungen aus dir herausholen. Ich möchte diese falschen Prägungen deines Charakters, die eigentlich nur darauf ausgelegt waren, wie kann ich meine Sucht befriedigen. Ja, ich will da gar nicht ins Detail gehen, das würde den Rahmen heute sprengen. Ja, aber wie kann ich überleben? Da kommt Gott und sagt, wisst ihr was, das möchte ich alles aus dir rausnehmen. Ich möchte dich komplett, deine Festplatte komplett wie heißt das Ding? Genau, ihr wisst alle, was ich meine. Ganz neu formatieren, ich möchte dich ganz neu aufspulen. Und wenn du das mit einer Festplatte machst, dann ist das okay, die mault nicht. Aber wenn du das mit Menschen machst, die was aufgeben sollen, was sie eigentlich zum Überleben gebraucht haben, dann hast du einen Kampf vor dir. Dann hast du angefangen zu kämpfen. Und dann hast du dir Bibelstellen raussuchen müssen, wo du wirklich sagst, okay, damit möchte ich weiterarbeiten. Wo ich mir wirklich, ich habe mir so Glaubenshelden gesucht, wo ich sage, hey, das sind meine Inspiratoren, das sind die, die mir die Zuversicht geben. Weißt du, wenn das bei dem wirkt, dann muss das doch bei mir auch funktionieren, weil Gott, du bist doch derselbe Gott. Du bist doch der gleiche Gott von David und von Daniel und von Mose und wie die ganzen Typen heißen und im Neuen Testament von den 12 Aposteln, wie bei mir. Du sagst doch, du bist bei jedem der gleiche. Also bitte, wo ist mein Fehler? Ich habe nie Gott für irgendwas verantwortlich gemacht. Wo ist mein Fehler, damit ich noch nicht da bin, wo ich glaube, sein zu dürfen? Und dann habe ich angefangen. Wisst ihr, und ich war wirklich ein leidenschaftlicher Verrückter und das bin ich bis zum heutigen Tag noch etwas anders verrückt als damals, aber ich bin noch verrückt. Ja, es gibt nichts, was Gott mir nicht sagen könnte, was ich nicht tun würde. 1995 kommt Olli dann zu mir und wir waren in Toronto auf dem Toronto Blessing und auf dem Heimflug hat Olli dann auf einmal gesagt, okay, wir gehen nach Uganda. Yeah. Wir gehen nach Uganda. Ich habe 1993 für Olli einen Brief übersetzt aus Uganda. Ja, und da drin hat eine Lehrerin aus Kampala Olli gebeten, dass er kommen soll und ihr helfen soll. Sie hat eine kleine Schule und sie bräuchte Unterstützung. Und dann sitzen wir so in dem Flugzeug und Olli fängt an zu erzählen, wir gehen da jetzt hin. Ich habe 1993 beim Übersetzen des Briefes gewusst, da will ich hin. Das war in meinem Herzen. Und ich habe mit keinem Menschen geredet. 1995 kommt Olli und erzählt dann die Geschichte, dass er nach Uganda gehen will. Innerlich habe ich gejubelt, er wusste nichts von dem, was in meinem Herzen war. Und dann haben wir das alles vorbereitet, dass wir nach Uganda gehen. Und alle durften mit, 8 Mann waren aufgezählt, mein Name war nicht dabei. Und die Vorbereitungen waren soweit am Laufen. Und irgendwann habe ich dann zum Herrn gesagt, okay Gott, dann habe ich mich verhört. Dann hast du aber bestimmt was anderes für mich, weil ich will was tun für dich. Das kann nicht sein, ich gehöre nicht zu den Typen, die da auf den Stuhl sitzt. Ja, und sagt, bleib da sitzen und warte, bis das Ende der Zeit kommt. Dann hast du was anderes für mich. Am nächsten Tag kommt Olli bei mir vorbei, erzählt mir irgendwas und nimmt vorbeigehen. Sagt er auf einmal zu mir, du weißt schon, dass ich dich mit in Uganda brauche, ne? Dann bin ich 1995 fertig geschult mit 5 Jahren Bibelschule, 20 Jahre Erfahrung in Christus, alles in dem schmalen Paket von 1993 bis 95 empfangen, mit Leidenschaft nach Uganda geflogen. Keine Ahnung von geistlichen Kriegsführung, Kampfführung, was weiß ich irgendwas, aber eine Leidenschaft im Herzen, Menschen zu dienen, Menschen einfach was Gutes zu tun, ihnen die frohe Botschaft zu ergründen, und ich knall da drüben in Uganda rein, und was passiert da? In Uganda ist die Erweckung, da haben wir all miteinander in Europa was davon gehört, das war die Zeit, wie die Gebetswerke dann entstanden sind, das war genau die Zeit, wo ich in Uganda war. Ich weiß, wie es schmeckt, wenn Erweckung anfängt, weil es eine ganz besondere Atmosphäre ist, und dann bist du dort und du hast wirklich nur noch da zu sein, alles andere macht der Geist Gottes. Und wir haben angefangen, in der Schule zu kochen. Wir haben im Rohbau gelebt. Wir haben keine Betten gehabt. Wir haben auf dem Fußboden geschlafen. Wir haben an Weihnachten in der Gruppe zusammengesessen, haben irgendwo ein Schweinefilet organisiert in Afrika und haben Weihnachten gefeiert auf dem Fußboden. Und es war fantastisch. Und ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, was ich nicht habe, sondern ich habe die Freude gehabt dessen, was ich tun durfte. Die Freude habe ich bis zum heutigen Tag, die habe ich nach 25 Jahren nicht verloren, und die Leidenschaft für Menschen, der Ärmsten, der Armen, irgendwas zu tun, für Gott unterwegs zu sein. Ich bin in der Slowakei unterwegs, ich bin dabei in Nigeria seit 2006, habe eine Partnergemeinde, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich bin in Indien, in Nordindien unterwegs. Ja, ich bin einfach da, wo die Ärmsten der Armen sind, weil ich weiß, die brauchen uns, und da draußen laufen so viel an jeder Straßenecke rum, die Ärmsten der Armen sind. Da rede ich nicht nur von materieller Armut, sondern ich rede von der geistlichen Armut genauso wie von der materiellen Armut. Und ich glaube, dass wir viel mehr Glauben haben müssen, dass Gott dich und mich gebrauchen kann, um der Armut zu begegnen. Und ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir aufstehen im Leib Christi, um endlich den Dienst wahrzunehmen, den Jesus uns gegeben hat, hinauszugehen, das Evangelium zu verkünden und den Ärmsten der Armen zu dienen, den Kranken die Hände aufzulegen, auf dass es ihnen wohlergehe. Halleluja. Und dann stehst du in Afrika und hast keine Ahnung, wie du deine Versorgung bekommst. Und dann bringen sie dir, wir haben zum Schluss nach einem halben Jahr, haben wir jeden Tag für 250 Kinder gekocht. Für jeden Tag. Ich bin durch die Slums von Kampala gegangen, wo normalerweise kein Weißer durchgeht freiwillig. Mitten in der Nacht. Die hätten mich nicht angerührt. Wisst ihr, wenn Gott mit dir ist und Gott dir einen Auftrag gibt und du in diesem Auftrag läufst, da brauchst du keine Angst vor irgendjemand zu haben. Warum soll ich Angst vor irgendjemand haben? Wenn Gott mich sendet, wenn Gott mit mir ist, wenn Gott sagt, hey, ich hab dich an meiner Rechten, damit dir nichts passiert, warum soll mir denn was passieren dann? Das nenne ich einfach, nimm deine Bibel in die Hand, lies, was da drin steht, und setz und leb's einfach. Ich bin so einfach gestrickt. Sorry, dann nützt mir meine ganzen Abschlüsse nicht. Da drin habe ich die Einfachheit entdeckt. Halleluja. Nach 25 Jahren Christsein sage ich, Gott, ich bin dir so dankbar, dass ich kindlich glauben darf. Dass ich nicht irgendwo dieses geistig abgehoben habe, sondern dass ich mit meinem Herzen glaube. Dass ich glauben kann, was da drin steht, dass ich mich damit beschäftige, was bedeutet denn das zu glauben? Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, und Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit? Was bedeutet dieser Ausdruck zu glauben? Für mich bedeutet er nur eins: absolutes Vertrauen, dass Gott für dich ist. Und dass die Verheißungen, die Gott für dich ausgesprochen hat, für dich auch zutreffen. Und wenn sie für mich hinzutreffen, dann ist Hebräer 11 auch keine Märchenstunde, sondern dann ist das, was der Glaube, was noch nicht in Existenz ist, aber real werden wird. Amen. Und das steht in meiner Bibel und das proklamiere ich, und alles andere interessiert mich nicht. Amen. Die Seite ist auf meiner Seite. Aber wie machst du einen Kaufmann so weit, dass er an den Punkt kommt? Ich bin ein Kopfmensch, ihr Lieben. Ich bin mit Leistungsprinzipien aufgewachsen. Wenn du einen Vater hast, der ein Unternehmen hat mit über 50 Angestellten, dann weißt du, was es bedeutet, was du tun darfst. Und ich komme aus der Generation, die, für mich ist es eigentlich ein Fluch, die meisten sehen das anders, aber ich persönlich sage, es ist nicht unbedingt ein Segen für mich gewesen. Unsere Generation soll es besser gehen. Weil es ist ein riesen Druck auf uns gelegt worden. Eine richtig große Leistungserwartung. Habt ihr vielleicht einen Schluck Wasser für mich? Ah! Ich liebe es nicht, da oben zu stehen.
Dann komm wieder runter.
Ich fühle mich da immer so distanziert von euch. Wir sind doch alle eine Familie, Amen. Dann sollen wir auf Augenhöhe begegnen, ihr Lieben. Das ist mein persönliches Ding, ich brauche das so. Ich habe daheim das auch so in der Gemeinde. So, wo waren wir? Vor lauter Trinken, ne? Leistungsgesellschaft. So, jetzt war dieser Leistungstyp da, der ja immer was bringen musste. Mein Vater war großzügig, aber er hat immer eine Leistung erwartet. Ist ja teilweise auch nicht verkehrt gewesen. Ja, muss man alles im richtigen Maß immer betrachten. Aber wir leben wirklich in einem Leistungsprinzip. Ja, das wissen wir alle. Und da will ich jetzt gar nicht drauf reingehen, was das heute alles bedeutet. Ja, sondern ich möchte einfach sagen, was musst du machen, damit du dieses einfache Vertrauen auf das Wort Gottes, dass es wahr ist, nicht nur im Kopf, ihr Lieben. Weil wenn es im Kopf wahr ist, ist es das Erste, was strackelt, wenn der Wind anfängt zu wehen. Aber wenn es in deinem Herz ist, dann ist es gepflanzt mit Wurzeln, die der Wind nicht mehr entreißen kann. Und das ist der Punkt, wo ich dran gearbeitet habe. Und dann bin ich über eine Bibelstelle gestolpert im Sacharja 4:6. Wir haben das heute Morgen schon mal gehört. Nicht durch Macht und Herr, sondern durch meinen Geist. Das ist ein unwahrscheinlich grandioser Satz. Und wenn du, hey, ihr seid ja richtig gut. Danke. Perfekt. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Und da habe ich drüber nachgedacht. Dann habe ich lang gebraucht, zu verstehen, was da eigentlich drin steht. Weil wir neigen dazu, das ist alles ein bisschen, wir lesen das und erkennen aber nicht ganz, was da wirklich drin steht in der Tiefe. In der Tiefe steht eigentlich drin, entleere dich mit deinen ganzen Gedanken, dass du Fähigkeiten hast, irgendwas zu tun. Weil du bist ohne Gott nicht fähig, irgendwas zu tun. Die Basis deines Denkens, deines Handelns, mit meiner Hände Arbeit soll ich mein Brot verdienen. Ich meine, wir kennen alle diese Schlagbibelstellen, die auch alle ihr Fundament und ihre Berechtigung haben. Aber das Fundament von allem muss sein, dass ich alles aus dem Geist heraus tue. Und wenn ich mit dem Geist Gottes bin, dann bin ich in Ruach, dann bin ich in der Ruhe Gottes. Dann bin ich in seiner Gegenwart und ich weiß, dass ich nichts tun kann, ohne dass er mich dazu befähigt. Ja, und dieses Fundament habe ich gebraucht, in mir da vom Kopf ins Herzen zu gelangen, zu erkennen, hey, es ist nicht der coole Conny, der irgendwas macht. Der war ja eh nie cool, der war ab 1,5 Promille cool. Aber davor nicht. Dann, ansonsten, ob ihr es glaubt oder nicht, war ich ein ganz schüchternes Kerlchen. Wenn du Buh zu mir gemacht hast, war ich meistens in der Ecke gestanden. Aber in dem Moment, wo ich mehr wie 3 Bier hatte und einen Schnaps dazu. Aber dann, lass uns die Welt erobern. Ja? Und dann habe ich erkannt, ich brauche bei allem Ansetzen, das ich tue, brauche ich die Kraftwirkung und die Überzeugung, dass alles, was ich tue, ich befähigt werde, von Gott es zu tun. Gott gibt uns die Gaben, Gott gibt uns die Hände, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und er befähigt uns. Er ist der Creator, er ist der Kreative in uns. Der Heilige Geist in uns befähigt uns. Wir wissen, dass wir am Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, dass er in uns wohnt. Und dass er derjenige ist, der in uns das bildet, was die Saat in uns durch das Wort Gottes bekommt. Er ist derjenige, der das Wort Gottes, die Saat, die durch das Wort in uns hineinkommt, zur Frucht hervorbringen lässt. Er ist derjenige, der es wachsen lässt, der die Wurzeln in unserem Herzen hineinbringt. Er ist derjenige, der das Fundament legt mit dem Wort Gottes, damit wir mehr als Überwinder werden. Er ist derjenige, der die Zuversicht in dir kreiert. Er ist derjenige, der zu dir sagt, geh Und wenn du gehorsam bist, gebe ich dir die Kraft zu gehen. Er ist derjenige, der Abraham gesagt hat, geh aus deiner Versorgung heraus, geh aus deiner Sicherheit raus und geh auch heraus aus Ur. Und Abraham hat keine Ahnung gehabt, wo er hingehen sollte. Er hat keine Sekunde darüber nachgedacht, ob er das loslässt oder nicht. Er hat's losgelassen. Und ich finde das so grandios, wenn ich diesen Mann alleine angucke. Wir gucken so gerne auf Mose, die Gesetze und das Volk Israel. Aber dieser Mann ist für mich die lebendige Kraft, um zu sagen, hey, was der gemacht hat, war die Zuversicht, hundertprozentig ins Vertrauen zu haben, dass wenn er losmacht, wenn Gott zu ihm spricht, dann tut er es einfach. Und dann ist er losmarschiert und hat all die Dinge erlebt und die Verheißungen sind wahr geworden. Er hat Isaak bekommen. Ja? Und dann kommt Gott daher und sagt, weißt du was, Abraham, geh, mach dich am Morgen auf und opfer mir deinen Sohn. Hey, wir hätten hier doch alle Probleme. Sind wir doch mal ehrlich. Machen wir uns doch nichts vor, wir können gerne jubeln und sagen, ja, wir sind die Helden. Aber wenn Gott in so einer Verantwortung so zu dir käme und würde zu dir sagen, hey, opfer mal das, was dir am wertvollsten ist, dann würdest du sagen, Feind, heb dich weg von mir. Ja. Sind wir dabei? Da ist unser Vertrauen auf das Hören Gottes nicht mehr gegeben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Wort kennen. Aber noch wichtiger ist es, dass wir seine Stimme kennen. Amen. Denn Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Amen. Und sie folgen ihrem Hirten. Und ich bin der gute Hirte. Und das ist das, was ich nach 25 Jahren Folge in Jesu Christi von mir behaupten kann, dass mein guter Hirte mich durch alle Täler in meinem Leben auch als Christ hindurchgetragen hat und begleitet hat. Egal wie mein Leben ausgesehen hat, es war nicht nur mal on the top off, es war auch in den Tälern. Und in diesen Tälern hat Jesus sich zu mir gestellt. Er hat mir die Tränen abgewischt, er hat gesagt, geh weiter, ich bin bei dir. Und da habe ich gelernt, seine Stimme zu hören und auf ihn zu vertrauen. Und nicht auf irgendwas, sondern nur noch auf ihn zu vertrauen, zu sagen, jawohl, ich gehe, ich bin gehorsam, egal wie es schmerzt. Und dann stehst du und dann steht der Abraham da und will seinen Sohn opfern. Ready, mit dem Messer in der Hand. Gott sei Dank, dass der Typ nicht religiös war. Dass er die Stimme Gottes kannte und Einhalt gehabt hat. Als Gott sagt, stopp, es ist genug. Wie oft laufen wir in die Irre, weil wir meinen, wir haben mal irgendwann was gehört und nehmen die Korrektur Gottes für neue Wege gar nicht an. Weil wir davon überzeugt sind, wir haben am Anfang, vor 30 Jahren, haben wir mal was gehört. Das muss heute noch so sein. Es kann so sein, aber es könnte auch sein, dass Gott mal vorbeigekommen ist und hat gesagt, bieg mal bitte da jetzt leicht rechts ab. Ich habe das Navi ein bisschen für dich anders gemacht. Ich kann euch eins sagen, ich bin so auf meinem Kopf an Wände gelaufen, dass ich eigentlich so einen Verband tragen müsste. Aber Gott in seiner Gnade hat immer wieder seine Heilsalbe drüber laufen lassen, sodass der Kopf nur einigermaßen vernünftig aussieht. Und dann bleibst du stehen und fragst Gott, hilf mir doch mal. Und dann sagt er, geh mal einen Schritt nur nach rechts. Und jetzt geh geradeaus. Ach, da war die Tür. So einfach ist das. Wisst ihr, lasst uns ablegen. Lasst uns am Wort Gottes festhalten, ihr Lieben. Es ist unsere Kraftquelle, es ist unsere Zuversicht, es ist unser Wegweiser. Aber lasst uns nicht an Gesetzmäßigkeiten festhalten, sondern lasst uns flexibel sein, zu hören auf die Stimme des Heiligen Geistes, wenn er was verändern möchte. Wenn er sagt, wir tun es in die Richtung, wir gehen in die Richtung, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Wir wollen das anders machen. Conny, geh mal in die Richtung hinein. Weißt du, ich wollte alles in meinem Leben werden, aber kein Pastor. Ich kann es euch prophezeien, ich wollte kein Pastor werden. Mein Ding war, ich werde nüchtern, ich bin in der Gemeinde, helfe da in der Gemeinde ein bisschen mit, suche mir einen Job, den hat Gott mir ja auch gegeben. Ja, alles in Ordnung. Ja, am Sonntag gehen wir zum Gottesdienst. Ja, nur Olli hat da auch ein bisschen andere Vorstellungen gehabt, weil er ja da irgendwie mit Gott schon was geregelt hat. Ja, ich wusste das damals nicht so genau, was die da zwei für einen Deal hatten. Ja. Und dann stehst du da und dann sagt Olli, okay, du bist mein Sekretär. Puh, Dann findest du irgendwann mit einer, wirklich so einen Rundbrief, da steht drin, bitte betet für eine Sekretärin. Ich bin sein Sekretär. Betet für eine Sekretärin. Okay. Ja. Alles gut. Und dann habe ich das Stück für Stück lernen dürfen. Und dann stand ich da. Weißt du, wenn du aus unter der Brücke rauskommst, dann hast du kein Geld mehr. Dann hast du Schulden. Und ich bin rausgekommen mit 30, über 30.000 Euro Schulden. Und zu der damals, irgendwann war das mal früher sehr aktuell, sehr, sehr in. Ich glaube, es gibt heute noch diese Privatinsolvenzen. Bin da kein Gegner davon. Soll jeder nach seinen eigenen Vorstellungen machen. Ja. Ich persönlich habe gesagt, Herr, ich habe mich da selber reingeritten. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass ich da wieder rauskomme. Ich stehe dazu. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand aufgrund von irgendeiner Gesetzregelung in Deutschland auf irgendwas verzichten muss. Sondern wenn, dann möchte ich das mit ihnen selber aushandeln. Und ich kann euch eins sagen. Ich habe mit einem normalen Gehalt, wirklich mit einem normalen Gehalt, meine Familie ernährt, ich war in der Gemeinde und ich habe innerhalb von 6 Jahren über 30.000 Euro Schulden bar zurückgezahlt. Amen. Glaub nicht, dass Gott zu klein ist, 30.000 Euro Schulden zu bezahlen. Glaub nicht, dass Gott nicht in der Lage ist, deine Situation zu verändern. Glaub nicht, dass es irgendwas in deinem Leben geben kann, dem Gott nicht begegnen könnte. Glaub nicht, dass deine Niedergeschlagenheit, dass deine Depression, dass dein, ach, ich bin ja eh nur das 25. Glied in der Gemeinde, mich sieht ja eh keiner. Glaub nicht, dass das Gottes Wille ist. Gott hält Ausschau nach Menschen, die bereit sind aufzustehen und er befähigt Menschen, wenn sie aufstehen wollen. Und das sind die Menschen, die aufstehen und uns das erklären, was wir bekommen. Das sind Menschen wie Mose, wie David, wie Daniel, wie Petrus. Guck mal, Petrus, dieser Verleugner Jesu Christi. Ja, ich baue dir eine Hütte, Jesus, und ich kenne dich nicht. Ja. Und als er mit der Kraft gefüllt worden ist, die das Universum gegründet hat, nämlich mit dem Heiligen Geist, wurde es der kühnste Prediger der Zeit und er ist aufgestanden in der Apostelgeschichte und hat eine Pfingstrede gehalten, dass er heute noch die Ohren schlackern, wenn du das Ding liest. Weil er kühn geworden ist in der Kraft des Heiligen Geistes, weil aus diesem Munde, der verleugnet, Jesus verleugnet hat, auf einmal ein Mund geworden ist, der Jesus bekennt, weil der Geist Gottes aus ihm herausgesprochen hat. Lasst uns Gefäße sein, wo der Heilige Geist daraus handeln kann und sprechen kann, wo er wirken kann. Danach hält Gott Ausschau. Lasst uns Ausschau halten nach dem, was Gott für dich bereitet hat. Wisst ihr, Gott hält Ausschau nach Männern. Wir haben so viel Bekannte, einer ist jetzt gerade wieder heimgegangen, Billy Graham. Wenn der nicht ja sagt, was passiert mit Millionen von Menschen, wenn ein Martin Luther King nicht ja sagt, was wäre mit der Bewegung in Amerika passiert, was wäre in Deutschland ohne Martin Luther passiert? Alle Menschen, die aufstehen, kühn sind und die sind nicht speziell auserwählt worden, die haben nur ein Ja gesagt zu dem, was Gott für sie bereitet hat. Halleluja! Und ich glaube, es wird Zeit für uns im Leib Christi, dass wir Ja sagen zu dem, was Gott für uns persönlich bereitet hat. Dass wir aufstehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich habe ein hungriges, ich habe ein brennendes Herz. Ich möchte das empfangen, was du für mich bereitet hast. Und das ist bestimmt mehr wie das, was ich im Moment empfangen habe. Halleluja. Ich sage euch eins, wenn Gott aus diesem hoffnungslosen Tropfen, der eigentlich nicht mehr leben wollte, 1993, ja, in der Lage war, so einen Verrückten zu machen, der heute durch die Welt tingelt und zum Predigen. Wie viel mehr kann er mit dir tun? Wie viel mehr kann er mit dir tun? Ja. Wie viel Mitleid haben wir mit Menschen unter der Brücke? Wie viel mehr Mitleid haben wir mit Obdachlosen? Weil wir sind ja in einer Gesellschaft drin. Ich will hier keinen angreifen, versteht mich nicht falsch. Ja, aber wir denken, uns geht's ja ganz gut. Ja. Aber guck mal, was Gott aus mir gemacht hat. Ich habe eine Zuversicht in mir, die kann mir kein Mensch rauben. Ja, ich habe tolle Kinder, ich bin stolz auf meinen Enkel. Meine Frau ist 2010 gestorben, von einer auf eine Sekunde war mein Junior 12 Jahre alt. Gott hat uns durchgetragen. Und ich hatte wirklich Befürchtungen um meinen Sohn, ich habe viel gebetet. 12 ist nicht so ein ideales, es ist überhaupt kein ideales Alter, seine Mutter zu verlieren in der Kindheit. Aber in dem Alter Und wir sind umgezogen und ich habe gesagt, Herr, ich kümmere mich um ihn. Und so wie er wächst und selbstständig wird, so werde ich wieder in dein Reich zurückkehren zum Dienen. Und ich werde jede Minute für dich da sein, wenn je größer der wird. Er ist heute 20, er hat einen Beruf ausgelernt, er ist übernommen worden, er ist selbstständig, er kann alleine leben, lebt noch bei mir daheim. Ja, aber ich bin unterwegs, ich kann unterwegs sein, solange ich will. Er guckt mir jemand und sagt, Papa, du kannst fort, solange du willst, aber nicht länger wie 2 Monate. Das ist eine Voraussetzung. Ja, und wenn Gott das bei mir hinbekommen hat, ihr Lieben, bei dem Chaoten, auf den keiner, in meiner Familie keiner ein Pfifferling gegeben hat, ja, wie viel mehr wird Gott das mit euch tun, wenn wir bereit sind, Ja zu sagen zu diesem fantastischen Gott, wenn wir anfangen, Glauben zu entwickeln, dass Gott mehr in der Lage ist zu tun, als unser Verstand erfasst. Wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, in unser Herz hineinzusprechen. Wisst ihr? Und wenn du da sitzt und denkst, Menschenskinder, der davon redet sich einfach. Ich habe die gleiche Basic-Ausgangsposition gehabt wie du. Ich musste den Heiligen Geist bitten, mich hungrig zu machen. Ich will. Ich will. Das war der Satz, den ich zu Gott gesagt habe. Ich will das, was du für mich hast. Ich will nicht mehr, ich will nicht weniger, aber ich will das, was du für mich hast. Und das möchte ich empfangen. Und den Anspruch habe ich bis zum heutigen Tag. Und ich weiß, dass ich noch lange nicht das habe, was alles habe, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber ich habe wesentlich mehr schon bekommen, wie das, was ich 1993 hatte. Das mich befähigt hat, bis hierher zu gehen. Ja? Und ich möchte beten für euch. Ist das okay? Ich möchte euch auffordern. Ja, wenn ihr mit einverstanden seid. Ja, ich möchte beten für euch, dass ihr ein Ja entwickelt, dass ihr einen Willen entwickelt. Ja, einen Willen in euch groß werden lasst. Ja, der euch befähigt, die Dinge zu tun, die so als Wünsche in euch drin sind. Ja, aber die so unmöglich ausschauen. Ja, die so unmöglich ausschauen. Ja. Dass diese Wünsche in euch zum Willen werden. Vater, ich will das tun und ich will die Kraft von dir bekommen. Vater, ich möchte dir Dank sagen für das Wort. Herr, und ich bete, dass dieses Wort wirklich als Saat in die Herzen hineingeht, Vater. Und dass du es freisetzt, Heiliger Geist. Und Vater, ich bete, dass du uns einen Willen gibst. Dass du uns den Willen zum Vollbringen gibst, Herr. Dass du es freisetzt über jedem Einzelnen hier in dieser Gemeinde, Herr. Diesen Willen zum Vollbringen, was du für ihr Leben bereitet hast, Vater. Vater, du siehst die Sehnsüchte in den Menschen. Du kennst jede einzelne von ihnen. Du kennst jede einzelne Sehnsucht, weil du hast sie hineingelegt. Herr, und ich bete, dass diese Sehnsucht lebendig wird durch dich, Heiliger Geist. Dass du es neu freisetzt in dem einen oder anderen. Dass du es verstärkst bei dem einen oder anderen. Vater, dass du es einfach lebendig machst in ihnen. Dass es wirklich ein Vorwärts gehen wird, Vater, in deinem Namen, dass sie erleben dürfen, Herr, dass noch viel mehr da ist, wie das, was wir bis jetzt haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der Herr segne euch.